aus unserer Erfahrung, das kann ich wirklich sagen, aus wirklich zig Influencer-Kampagnen, hunderten, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist es wirklich so, man kann nicht einfach nur irgendwie ein Produkt dahinlegen und sagen, jetzt mach mal los.
Bingo!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom A&B1 Podcast Bullshit Bingo, der Podcast, bei dem wir uns zusammen mit Gästen Begriffe in der Kommunikation anschauen, die im Moment heiß begehrt sind, immer wieder hoch und runterlaufen und bei denen wir uns dann aber teilweise dann doch fragen, sind sie in ihrer Sinnhaftigkeit wirklich so zu vertreten oder an mancherlei Hinsicht einfach nicht.
Mein Name ist Phil Stephan und heute unterhalten wir uns zum Thema Influencer-Marketing. Dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Jan-Hendrik Kobobus von der Agentur M-Studio. Herzlich willkommen.
Danke.
Ich würde vorschlagen, erzählen Sie erst ein bisschen was zu sich und was Sie machen.
Ja, ich bin Direktor für den Bereich Influencer Marketing und Social Media und ich betreue namhafte Unternehmen, Kunden in den Bereichen Social Media und Influencer Marketing, was ja beides wirklich große Felder sind, die nach wie vor auch wachsen. Influencer sicherlich eines der Trendthemen und da beraten wir eigentlich ganzheitlich, das heißt wirklich von der Strategie, von der Ideenfindung, Mechanikentwicklung, aber auch Influencer-Recherche beispielsweise für Kampagnen, ja, bis hin zur Ausarbeitung und Umsetzung, eigentlich alles arbeiten wir aus und bieten wir an. Insofern, ja.
Spannend. Da habe ich den richtigen Gast, glaube ich, heute hier sitzen. Fangen wir vielleicht einmal an. Influencer-Marketing. Mir geht das so ein bisschen so, bei meiner vorherigen Agenturstation kannte ich noch den Begriff Blogger Relations, mit dem ich durchaus arbeiten konnte. Heute habe ich das Gefühl, man hat immer nur diesen Begriff Influencer Marketing, der irgendwie alles sein kann. Mhm. Ich habe heute gelesen, dass Julian Bam die neue Streetwear von Aldi macht. Dann liest man immer wieder was von der Frau von Mats Hummels auf Instagram. Also man hat das Gefühl, das kann irgendwie alles sein. Damit verbunden jetzt auch mal vielleicht am Anfang, was ist es denn überhaupt? Also wenn jetzt Dani Büchner im Dschungelcamp sagt, sie findet die Marke XY gut, ist das schon Influencer-Marketing?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Themenfeld Influencer-Marketing ist natürlich dadurch alleine schon, dass es eine junge Disziplin ist, auch in der Definition irgendwie nach wie vor noch so ein bisschen schwammig vielleicht für den einen oder anderen, aber ich denke, man kann es schon mittlerweile halbwegs eingrenzen. Also Influencer-Marketing ist im Kern natürlich das, immer dann, wenn wir Persönlichkeiten haben, die reichweitenstark sind, insbesondere in Social Media, auf den verschiedenen Kanälen, dort eine Followerschaft aufgebaut haben und ihre Communities beeinflussen durch ihre Botschaften, durch ihre Stories, durch ihre Postings, durch ihre Mitteilungen, dann sind das in dem Sinne quasi Influencer und das sind erfahrungsgemäß natürlich Leute aus der sogenannten YouTuber-Creator-Szene, das sind Blogger, ehemalige Blogger, Sie haben es angesprochen. Es können aber auch wirklich Stars, Celebrities sein, es können Schauspieler sein, es können Musiker sein, die oder Fußballer, Sportler, die sehr populär sind. Da würde ich sagen, damit beginnt es, dass man reichweitenstarke Meinungsführer hat, die sich eben zu Themen äußern. Und diese Themen sind dann eben auch oft markenproduktbezogen.
Das bedeutet aber auch, wir reden hier eigentlich quasi Influencer als jeder, der, sage ich mal, regelmäßig kommuniziert. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und würde jetzt beispielsweise einen Post machen über meine Agentur, dann bin ich deswegen noch kein Influencer.
Ganz genau. Also wahrscheinlich würde man das so definieren, denn es ist schon so, dass wenn man sich die Influencer anschaut, egal wer es jetzt ist, dann macht es schon einen großen Teil aus, dass man regelmäßig über die Plattform irgendwie entsprechend kommuniziert, also wirklich da Botschaften absendet, seinen Tagesablauf, seine Erlebnisse da teilt. Das macht den Influencer natürlich aus, ja.
Wie würden Sie das betrachten? Also im B2C-Umfeld würde ich jetzt sagen, ist das Influencer-Marketing schon komplett durchdrungen. Ist das tatsächlich so? Beziehungsweise damit auch eine andere Frage, wie sieht es im B2B-Umfeld aus? Gibt es das da auch in der Form?
Also wie Sie schon sagen, im B2C-Bereich ist es sehr stark vertreten. Ich würde sagen, bei sämtlichen wirklich großen Marken, Unternehmen kennen wir das und sehen wir das. Aber wir sind mittlerweile, glaube ich, so weit, dass wir auch schon Mittelständler, größere Mittelständler sehen, die ebenfalls auch schon Kampagnen machen. Also ich glaube, das ist sehr stark, das sehen wir auch in unserer Alltagsmediennutzung, sehr stark durchdrungen, dieses Thema im Bereich B2C. Ich sehe aber auch gleichzeitig sehr viel Potenzial im Bereich B2B, denn es gibt immer mehr Unternehmen, die natürlich ihre Unternehmensgesichter, sei es einen Pressesprecher, sei es den CEO, auch als Meinungsführer, die sie ja nun auch sind, etablieren und dann für eine Marke quasi aus Corporate sich dann auch aktivieren, indem man sie eben auch zu Opinion Leaders macht und ihnen hilft, Beiträge zu entwickeln, die dann eben auch einen Mehrwert haben für die Followerschaft, aber auch eben für das Unternehmen.
Ist es aber eine Sache, bei der die Kommunikation wahrscheinlich immer, also die externe Kommunikation wahrscheinlich immer mit an Bord ist, spätestens wenn es um die Beratung geht? Oder ist tatsächlich Influencer-Marketing, sind wir schon so weit, dass quasi die Influencer selbst auch diese ganze kommunikative Expertise mitbringen, die man vielleicht in der Hinsicht auch braucht?
Mhm. Also Influencer-Marketing ist an sich natürlich in vielen Bereichen ein beratungsintensives Thema. Das heißt, es gibt ja immer verschiedene Stakeholder, die da eine Rolle spielen. Ja. Also beispielsweise im B2C-Bereich, dass der Influencer eben mit einer Marke, mit der er kooperiert, eben in einen Austausch geht. Also da muss halt sehr viel Beratung stattfinden in beide Richtungen. Also der Influencer muss wissen, was soll er machen. Auch die Marke muss natürlich auch besprechen mit dem Influencer im besten Falle, was sie für Vorstellungen hat. Der Professionalisierungsgrad von Influencern, der lässt sich natürlich nicht per se darstellen. Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben kleinere Influencer, die vielleicht gerade erst begonnen haben, die natürlich noch nicht so professionell sind, können sie auch nicht sein. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile so viele mittlere und sehr, sehr große Influencer, die Social Media Superstars sozusagen, die natürlich hochprofessionell arbeiten.
Die brauchen weniger Guidance,
ganz genau. Die wissen genau, wie sie sprechen. Und die sind ja auch mittlerweile nicht nur in den Social Kanälen unterwegs, sondern wir finden die ja auch im TV heutzutage schon, wo sie irgendwie eine Rolle spielen, eingeladen werden. Einige schreiben Bücher oder ähnliches. Also da braucht es dann natürlich weniger.
Ja. Ist es im B2B-Bereich auch schon in dieser Form professionalisiert, dass die Influencer für sich selbst kommunizieren können? Also weil gerade da würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich noch einmal etwas sensibler, gerade wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise, wenn wir vom Thema CEO-Positionierung sprechen, da sind wir ja auch sehr schnell beim Thema Reputation und Authentizität am Ende des Tages. Mhm. Ist da diese Wahrnehmung auch schon so durchdrungen, dass man tatsächlich auch hier immer bedenken muss, dass man eben, wenn man jetzt sich als CEO beispielsweise positionieren möchte, dass man eben da ein ganzes Unternehmen repräsentiert und dass man dementsprechend auch die Pflicht hat in der Kommunikation, ja, eine gewisse Authentizität beizubehalten?
Also ich denke, dass auch das ist, es ist sehr unterschiedlich. Also ich denke, wir sollten gerade als Agenturen Unternehmen eben entsprechend beraten. Also natürlich sollte ein Unternehmen einen Sprecher wählen, einen Influencer in Anführungszeichen wählen, der natürlich eben entsprechend auf so eine Bühne eben gestellt werden kann. Also der professionell ist. Und dann glaube ich, braucht es gar nicht so viel Guidance. Dann kann diese Person sich da eben entwickeln. Ich denke, das kommt ja auch aus der Situation heraus, dass viele auch Entscheider in Unternehmen selber Influencern folgen und in dem Sinne selbst auch in ihrer Branche Influencer sind. Beispielsweise auch auf LinkedIn sich ein großes Netzwerk aufgebaut haben. Ja. Und dort, denke ich, kann man sie eben entwickeln. Natürlich muss man da vielleicht ein bisschen mithelfen und natürlich gibt es auch Schulungen, aber ich glaube, es gibt in vielen großen Unternehmen dann gerade auch entsprechende Pressesprecher, die natürlich eine Ausbildung auch genossen haben, die sie quasi schon auch dafür perfekt bereitgestellt hat, solche Sachen zu übernehmen.
Aber auch hier würde wahrscheinlich einfach gehen, also jetzt, ich sage jetzt mal so, auf den Knopf drücken und ich bin plötzlich Influencer bei einem Unternehmen, ist wahrscheinlich schwierig. Könnte ich mir jetzt vorstellen, muss man auch in diesem Zusammenhang dann immer noch bedenken, es muss irgendwo passen, angefangen beispielsweise auch vom Storytelling, dass man den richtigen Schwerpunkt wählt, dass man genau weiß, mit wem man kommunizieren will. Genau. Also wahrscheinlich ohne das kann ich mir jetzt relativ schwer vorstellen, dass es wirklich dauerhaft funktioniert.
Das ist, im Grunde genommen ist das, die Antwort darauf wäre aus meiner Sicht wirklich, dass es das ist, was im Influencer-Marketing immer zählt, egal ob B2C oder B2B, das richtige Storytelling. Also wenn diese Unternehmensperson halt irgendwie was Spannendes zu erzählen hat, kann man auf jeden Fall daraus was machen. Ich denke, das muss dann jedes Unternehmen dann selber halt schauen. Habe ich viele Botschaften? Habe ich spannende Themen? Und an wen möchte ich die wirklich adressieren? Genau. Also es geht wirklich immer um das Storytelling.
Ja. Ist es den Unternehmen, wenn sie mit denen arbeiten, bewusst, dass man da auch vielleicht ein bisschen Zeit mitbringen muss? Also gerade beim, also beim Thema Storytelling, jetzt um sich, wir haben es ja vorhin gesagt, es geht ja auch ein bisschen um Kontinuität, also sprich, eine Geschichte reicht nicht, man braucht ja meistens irgendwo ein bisschen einen Themenschwerpunkt, den muss man ja auch irgendwo erarbeiten, oder sind die meistens auch schon so klar, dass sie ganz genau wissen, wo sie hin möchten?
Das ist sehr unterschiedlich. Also einige Unternehmen haben vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt und haben dann schon sehr klar eine Vorstellung davon, welche Themen sie spielen wollen, welche Personen sie einsetzen wollen. Ich denke aber, dass dieses Thema Influencer-Marketing im B2B-Bereich ein doch noch recht neues Thema ist. Das fängt jetzt gerade an, das rollt gerade aus. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass es noch ein bisschen braucht, bis sich das entwickelt. Aber ich glaube, da kommt was Großes, und wir sehen es auch an den Anfragen, dass es immer mehr nachgefragt wird und auch sehr, sehr gut funktionieren kann.
Glaube ich auch. Stichwort, also da kommt was Großes, kommt auch was Großes auf uns zu, wenn wir von den Corporate-Influencern sprechen. Also das ist irgendwie auch eine Sache, von denen liest man liest immer mehr Artikel zu diesem Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch bald die ersten Studien dazu gibt. Mhm. Und das kommt einem auch so ein bisschen vor wie der heilige Gral für die B2B-Kommunikation. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, es gibt ja viele Unternehmen, die absolut charismatische Charakterköpfe vorzuweisen haben, die man auch kennt, ne, auch schon aus den eher klassischen herkömmlichen Medien. Und die sind natürlich auch allein schon privat, teilweise aber auch beruflich in den Social-Kanälen schon aktiv. Das heißt, ich glaube schon, dass wir da größere Personen sehen werden, die sich eben für ihr Themengebiet vielleicht gerade auch so etwas wie Nachhaltigkeit, denke ich, das sind natürlich die Themen, wenn man da als Unternehmen irgendwie ein Statement zu hat und auch eine große Agenda, dann kann man sich da natürlich wunderbar zu äußern. Und ich glaube, da können sich schon Personen herauskristallisieren. Mhm. Ob die dann Millionen Follower haben und die neuen Duggies und Bibis werden, das weiß ich jetzt nicht. Ja, das muss ich einfach zeigen. Aber es gibt schon einige, die sich da schon eine große Followerschaft auch aufgebaut haben.
Mhm. Aber wahrscheinlich ist da auch so nochmal, das muss ich wahrscheinlich auch nochmal alles ein bisschen austarieren, könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube, bei den Corporate Influencern ist ja auch, da sind wahrscheinlich auch die Unternehmen gefragt in der eigenen internen Kommunikation, um, sage ich mal, ein bisschen das Feld zu bestellen, damit sowas auch wirklich gut funktionieren kann.
Absolut. Das würde ich ganz genau so unterschreiben, ne? Also die Unternehmen müssen natürlich das erstmal von höchster Stelle auch irgendwie freigeben und irgendwie ermöglichen. Sie müssen Personen bestimmen, sie müssen Themen sich dann überlegen oder eben durch Agenturen helfen lassen, diese Themen auch zu entwickeln. Aber ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die wahnsinnig spannende Themen haben, die auch total punkten können. Und wenn man da sehr sorgfältig die Personen, die Themen, aber auch die Kanäle und die Formate auswählt, dann kann man da, glaube ich, eine ganz neue Form des Influencings erzeugen.
Sie haben jetzt jeden Tag quasi mit Influencern zu tun. Ich habe ja eingangs gesagt, dass das irgendwie ein Thema ist, an dem man schlecht vorbeikommt. Und für jemand, der vielleicht jetzt mit der Materie nicht permanent konfrontiert ist, wirkt das ein bisschen teilweise auch aufgesetzt. Also an mancher Stellen. Also ich erinnere mich noch an den Begriff Beefy-Gate, den es damals gab. Das war ja eine junge Influencerin, die sich in der Badewanne hat ablichten lassen, und um sich herum waren die ganzen Beefy-Packungen, und sie hat gemeint, das ist sehr, sehr authentisch. Gibt es, sage ich mal, auch eine Grenze, wo man sagt, sorry, das ist wirklich nicht mehr Influencer-Marketing, sondern das ist irgendwo, man braucht es nicht wirklich.
Naja, das sind natürlich diese absoluten Worst Cases, ne, wie wir sie kennen, auch aus dem Netz, wo sie zirkulieren, irgendwie unter Perlen des Influencer-Marketings zum Beispiel. Es gibt auch, das muss man sagen, ganz, ganz viele sehr, sehr positive Cases, ne? Also das ist natürlich ein Beispiel, wo es einfach schlecht gelaufen ist. Da gibt es auch mehrere davon. Ich glaube, das kommt immer dann, wenn man sich eben nicht so sehr vorher schon auseinandergesetzt hat in der Planung mit der Frage, wie finde ich die richtigen Influencer, wie briefe ich die auch richtig und wie tausche ich mich auch mit denen aus, um eine gemeinsame Story auch zu erfinden.
Dann wären wir wieder bei der Beratung letzten
Endes. Genau, da sind wir im Kern schon bei der Beratung, weil die Frage natürlich sich eben stellt, also aus unserer Erfahrung, das kann ich wirklich sagen, aus wirklich zig Influencer-Kampagnen, Hunderten, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist es wirklich so, man kann nicht einfach nur irgendwie ein Produkt dahinlegen und sagen, jetzt mach mal los. Im besten Fall setzt man sich einfach wirklich zusammen, entwickelt das gemeinsam, lässt sowohl die Marke zu Wort kommen, als auch aber den Influencer, der entscheidet, wie will ich das irgendwie in ein Format packen, wie möchte ich das irgendwie inszenieren, was habe ich für eine Geschichte zu erzählen, wie nutze ich das Produkt vielleicht im Alltag, also irgendwas, was spannend ist, was dann auch Mehrwert hat für wirklich alle drei, nämlich den Kunden, den Influencer und seine Zielgruppe.
Ja.
Das ist ganz wichtig, glaube ich.
Gibt es, wenn wir vom Thema Influencer-Marketing sprechen, gibt es irgendwo eine Kampagne, bei der wir sagen, das ist echt ein sehr, sehr geiles Beispiel für Influencer-Marketing, was so ein bisschen raussticht? Mhm.
Das ist halt schwer zu sagen. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute Kampagnen. Von den Lowlights haben wir eben schon gesprochen, aber es gibt natürlich auch viele Highlights. Ich finde, vom Ansatz her fand ich den Ansatz, den Aldi auch für ihre Verhältnisse super innovativ gesetzt hat, fand ich irgendwie clever, diese Aldi-Family so zu announcen. Also eine einfach Schritt für Schritt Influencer bekannt geben zu lassen, dass sie jetzt mit Aldi kooperieren. Das hat für super viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich glaube, der Ansatz, der war super, sich langfristig einen Pool von Influencern wirklich mit denen zusammenzuarbeiten und das dann eben bekannt zu geben und die dann jeweils für einzelne bestimmte Felder zu aktivieren. Das fand ich vom Ansatz super clever, hat auch super für Aufmerksamkeit gesorgt und war halt auch ein großartiger Einstieg von und für Aldi in den Markt des Influencer-Marketings. Das fand ich sehr beeindruckend.
Das ist natürlich für so eine Marke auch wirklich cool, weil man es, also ich würde jetzt sagen, man würde es auch, Aldi hätte man es vielleicht vorher nicht so unbedingt zugetraut, aber dann habe ich ja wirklich auch mit den verschiedenen Influencern auch immer unterschiedliche Richtungen, die ich abdecken kann.
Das ist natürlich. Genau, ja. Also ich finde es clever und wie gesagt, auch dieses Thema langfristige Influencer Relations aufbauen. Also davon wird ja immer viel gesprochen auch.
Ja,
aber genau, es klingt super. Und doch würde ich mal sagen, dass viele Marken immer noch sehr kampagnenbasiert agieren und denken auch. Und wenn man sich da mal traut, irgendwie langfristig sowohl inhaltlich als auch irgendwie personell mit Influencern zu denken, finde ich das schon irgendwie einen Schritt nach vorne, ja.
Kann das nicht auch noch, eine Frage noch dazu, kann das nicht auch noch positiv auch für insbesondere für Vertrauen sich auswirken? Also wenn ich
mich hier
länger binde?
Ja, absolut. Weil ich habe ja, ich sag mal, ich habe dann wiedererkennbare Gesichter, die auch bleiben und die dann für eine Marke eben zum richtigen klassischen Botschafter werden. Ganz genau. Also deswegen macht das nur Sinn, da mal drüber nachzudenken, sich eben mit vielleicht einigen wenigen zusammenzusetzen, die dann eben auch längerfristig zum Markengesicht werden können oder eben Produkte zeigen können. Ich glaube, das ist viel cleverer, als immer nur ad hoc irgendwie einfach einen Pool von verschiedenen Leuten rauszusuchen. Ja. Es kommt natürlich immer auf die Zielstellung an, aber ich denke, das ist ein guter Weg, ja.
Wir nähern uns dem Schluss, was ich ja wirklich echt noch spannend finden würde, das nächste große Ding im Influencer-Marketing, sei es Plattformen, sei es aber vielleicht auch ein Trend.
Mhm.
Was ist das?
Ja, also wir waren ja eben beim Thema B2B. Es wird auf jeden Fall so sein, denke ich, dass wir mehr Influencer sehen auf Plattformen wie beispielsweise Xing oder LinkedIn. Dann werden wir aber auch nochmal andere Plattformen sehen. Das ist ja schon länger auch in der Diskussion und kein Geheimnis mehr. TikTok ist nach wie vor eine Plattform, die gerade in der ganz jungen Zielgruppe super gut ankommt.
Das wird hoffentlich nicht B2B werden, aber.
Na, ganz genau, nicht B2B. Da bin ich jetzt gedanklich irgendwie bei weiteren Influencer-Kampagnen, genau. Zwar nicht B2B, aber dennoch, wir haben es ja mit der Tagesschau gesehen, auch TikTok entwickelt sich so zu einem breiteren Medium. Und auch da werden sozusagen erstmal jetzt nicht klassische B2C Brands wie beispielsweise eine Tagesschau ihren Eingang irgendwie finden und suchen, und das hat ja auch geklappt. Das wäre so ein Thema, was jetzt die Plattform angeht. Zum Thema Trends an sich würde ich sagen, was wir sehen im Influencer-Marketing auf jeden Fall eine noch stärkere Konzentration auf das Thema Erfolgsmessung. Einmal quantitativ wirklich hinsichtlich sämtlicher KPIs und Zahlen. Von Reichweiten, aber auch organischen, tatsächlichen Reichweiten, die beispielsweise Influencer eben über ihre Account-Statistiken irgendwie den Unternehmen dann zeigen oder mitteilen. Da werden wir viel, viel mehr messen können, auch messen müssen. Wenn zum Beispiel die Likes nicht mehr sichtbar sind, dann geht es natürlich nur noch, wenn der Influencer sie zeigt. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Und auf der qualitativen Seite würde ich sagen, sehen wir auch noch mehr Marktforschung und müssen wir auch noch mehr Marktforschung sehen. Das heißt, das wird das nächste große Ding sein, dass Influencer unter anderem auch eben ihre Kanäle, über ihre Kanäle, ihre Zielgruppen befragen und sogar kampagnenbezogen befragen. Also so, dass ich herausfinden kann, habe ich jetzt hier einen Brand-Uplift, habe ich irgendwie einen Image-Transfer durch eine Kampagne generiert. Das sind ja alles noch Fragen, da fehlt es jetzt noch an Antworten und das werden wir auf jeden Fall sehen.
Dann brauchen wir fast keine Meinungsforschungsinstitute mehr.
Ja, wir müssen das an der Stelle selbst in die Hand nehmen, um dieses neue Feld irgendwie, glaube ich, aufzubrechen.
Ja.
Und was wir dann noch sehen werden, ist natürlich schon auch, dass sich das Feld weiter professionalisiert. Also Unternehmen werden sich sicherlich Influencer-Marketing-Experten ins Haus holen oder große Agenturen, denn es ist doch ein sehr großer Bedarf auch an Manpower da, um das Ganze zu handeln. Ja, und was wir dann halt eben noch sehen werden oder auch jetzt schon sehen, ist eben, dass Contents teilweise, um sie noch größer zu machen, Kampagnen noch ein bisschen mit dem Thema Paid Social verheiratet werden und auch angeschoben werden, so dass wir auch einfach die Kampagnen, dass sie noch größer werden. Also da werden wir, glaube ich, noch ein paar Kampagnen sehen, wo man dann einfach mit Social Ads über die Kanäle noch ein bisschen was anschiebt. Das hat auch ganz klare Gründe, nicht nur Reichweitengründe, denn ein weiterer Punkt, den ich sehen würde, wäre das Thema Performance. Also wir werden auch stärkere performance-orientierte Influencer-Kampagnen sehen, wo wir viel stärker noch sehen und messen, wie Influencer beispielsweise über Swipe-Ups in ihren Stories bei Instagram auch eben Traffic auf eine Webseite oder einen Webshop generieren. Und das werden die Ziele sein, bis hin zu der Frage, ob Influencer auf so einer Basis eines Cost per Lead an der Stelle vielleicht bezahlt werden sogar. Also das ganze Bezahlmodell nochmal in Frage stellen. Also das sind alles Dinge, die rein theoretisch noch kommen können oder teilweise auch schon irgendwie begonnen werden. Und ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel, was da noch kommt.
Das wird eine spannende Zeit.
Das denke ich auch.
Dann komme ich, zu meiner Schlussfrage, Herr Kobus. Influencer-Marketing, wo ist es Bingo und wo ist es Bullshit?
Also es ist bei ganz, ganz vielen Unternehmen, die entsprechende Produkte haben und auch Zielgruppen haben, für die sich Influencer-Marketing eignet, ist es absolut Bingo.
Ja.
Ich glaube, da brauchen wir gar nicht irgendwie groß drumherum reden. Wir sehen das ja jetzt schon. Also man vermutet, dass die Investitionen in dem Bereich in Deutschland, Österreich und Schweiz in diesem Jahr auf irgendwie fast 1 Milliarde Euro liegen. Das zeigt schon, wo wir stehen und wie sich Marken, auch gerade die Großen, schon aufgestellt haben. Ich glaube, da gibt's gar nicht so wirklich die große Frage irgendwie, ob das jetzt irgendwie tot ist. Das ist es irgendwie noch lange nicht ganz offensichtlich. Wo ist es Bullshit? Ich glaube, Bullshit ist es dann, wenn wir wirklich Influencer zwingen, auch zu ganz platten Produktplatzierungen, wenn wir einfach verlangen, dass sie auf ihren Kanälen einfach irgendetwas zeigen, wenn da beide Seiten nicht miteinander reden, also Unternehmen mit ihren Produkten nicht mit den Influencern so wirklich in Austausch gehen, wenn da kein Storytelling stattfindet, wenn es einfach nur platt ist, ich glaube, dann verliert es an Glaubwürdigkeit das werden auch die Konsumenten und die Follower dann entsprechend irgendwie äußern.
Merken.
Und dann wäre es, und die werden es merken, genau, und dann wäre es für mich Bullshit. Und ich denke, so kann man es sagen, ja.
Super. Ganz, ganz vielen lieben Dank, Herr Kobus. War ein mega spannendes Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Danke sehr.
Danke.